Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Was da nicht alles draufsteht auf dieser Liste. Sprachen, Trachten, Schützenwesen, Choralgesang und vielleicht bald Demos. Also nicht diese Montags- oder Freitags-Demos, sondern die Kunst des Programmierens. Die soll auf die UNESCO-Welterbeliste gesetzt werden, fordert zumindest die Initiative Art of Coding. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt, die Initiative, die sagt, wir müssen digitale Kultur ernst nehmen. Findest du das auch?
Also ich muss zugeben, ich habe mir jetzt zum ersten Mal diese UNESCO-Liste angeschaut und ich war schon überrascht, dass ich da bisher so gut wie nichts Modernes drauf finde, wie zum Beispiel Poetry Slam, der ist tatsächlich drauf. Demos sind da also eigentlich eine ganz spannende Ergänzung.
Wer bisher noch nie was von Demos gehört hat, wie würdest du das erklären?
Also für mich sind Demos eine Kunstform und bei der Programmierer und auch Musiker zusammenarbeiten. Und deshalb kannst du die vielleicht auch am ehesten mit Musikvideos vergleichen oder so Visuals, wie man sie manchmal bei DJs oder Konzerten im Hintergrund so ablaufen sieht. Mhm. Und diese Videos, die sind recht oft so abstrakt, die protzen so richtig mit Effekten, Wörter fahren durch die Bilder, meist sind die sehr dramaturgisch aufgebaut, so spannungsvoll und haben so einen ganz treibenden elektronischen Soundtrack, der speziell für diese Demos komponiert wurde.
Cool.
Am besten, ich zeig dir einfach mal so einen Ausschnitt aus meiner persönlichen Lieblingsdemo. Mhm. Die heißt Debris, ist von der Gruppe Farbrausch aus Deutschland und diese Demo, die ist ein echter Klassiker aus dem Jahr 2007.
Oh, das sieht irgendwie ein bisschen spooky aus. Als erstes erinnert es mich an große Schlangen, die übereinander kriechen, aber es sind keine Schlangen.
Das sind Rohre, ne?
Es sind Rohre, ja, genau. Und da bewegt
mitten
sich irgendwie
in so einer Großstadt.
Eine Brücke bewegt sich mitten durch die Großstadt und unter dieser Brücke sind irgendwelche weißen Kartons. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Also total animalisch und es passt voll nicht zum Objekt halt, zu einer großen Brücke.
Er ist halt auch so surreal. Also einerseits hast du wirklich auch so immer so eine Perspektive, als würdest du in so einem Gebäude sitzen, dich vielleicht auch so verstecken. Und dann kommt da diese riesige, ich weiß nicht, so eine wie in Berlin, diese wo auch die U-Bahn manchmal drauf fährt.
Ja, genau. Ja.
So eine Trambrücke fährt da durch. Oder jetzt dieses Hochhaus, wo so, weiß nicht, wie so Autofahrbahnen sich so drumherum schlängeln.
Und immer wieder diese Quadrate, weiße Quadrate, die immer wieder irgendwie auftauchen, ne?
Genau.
Ach, da ist auch eine U-Bahn. Guck mal eine an. Die fährt dann mitten um so ein Haus herum. Aber das ist ja jetzt nicht einfach nur irgendwie so ein Musikvideo, ne? Was macht die Demos jetzt so besonders?
Also diese Demo, Debris, die haben wir uns ja gerade einfach auf YouTube angeschaut, im Videoformat. Was Demos aber so besonders macht, die werden nämlich als Programm auf dem Computer gestartet und in Echtzeit berechnet. Also im Gegensatz zum Beispiel einem Pixar-Film, der wird ja vorgerendert, nennt man das.
Mhm.
Und diese Demos funktionieren aber wie Computerspiele. Die werden eben gestartet und dann legen die los.
Mhm.
Was Demos aber auch ausmacht, ist, dass trotz Musik, krassen Effekten, wie zum Beispiel Glanz, Schatten, Lichtstrahlen, wie bei Debris, gerade gab es ja auch diesen Würfel, ne, der in so ganz viele kleine Würfel zerplatzt ist und da so mit rumflog, dass diese Demos eben winzig klein sind. Also oft, recht oft sind die so klein.
Mhm.
Die hohe Kunst der Demos ist nämlich zum Beispiel auch die 4K-Demo.
Mhm.
Also das wird gerade mal 4 Kilobyte Speicher für diese Grafikclips mit Musik einberaumt werden. Ne? Und jedes Foto belegt ja heutzutage, so 250 Mal so viel Speicher.
Und das funktioniert dann tatsächlich, das ist ja krass.
Das funktioniert.
Mhm. Und wofür entstehen diese Demos? Also es ist ja immer, du hast eben gesagt, es ist Kunst und nach dem Zweck nach Kunst zu fragen, ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Aber warum machen das Leute?
Also der Zweck einer Demo ist natürlich ganz klar zu zeigen, was für ein verdammt guter Coder du bist. Also oder die Leute, die Demos machen.
Ja.
Denn eben um diese krassen Grafikeffekte auf so wenig Speicherplatz überhaupt unterzubringen, dafür muss man richtig gut programmieren können.
Mhm.
Und an Demos arbeiten die Programmierer aber ganz oft nicht nur allein. Oft finden die sich in Teams zusammen, wie zum Beispiel hier Farbrausch, die dann eben bis zu 2 Jahren meist auch in ihrer Freizeit an so einer Demo sitzen.
Und wenn die dann fertig ist, so eine Demo, was passiert denn dann damit?
Also die Demos werden ähnlich wie bei Filmpremieren nicht einfach irgendwo vorher veröffentlicht, sondern zum ersten Mal auf Festivals gezeigt.
Mhm.
Und diese Festivals heißen bei Demos Demo-Partys. Und dort werden jedes Jahr so in unterschiedlichen Kategorien die besten Demos prämiert.
Mhm.
Und entweder für aktuelle Rechner, aber es gibt eben auch Wettbewerbe, wo zum Beispiel für den C64 Demos noch gemacht werden.
Und wie läuft das dann ab? Also wie sieht dann sowas aus?
Ich habe dir mal so ein Bild mitgebracht von so einer Demo-Party. Prinzip, so kannst du dir das vorstellen.
Okay, es sitzt in einer riesigen Halle. Es sieht aus wie eine Kletterhalle, also wo Leute sonst normalerweise irgendwie eine Wand hochklettern, bouldern oder sowas. Ne? Und in der Mitte sind lauter Tische, wo Leute an Rechnern sitzen, im Halbdunkeln und vor sich hin coden. So sieht's aus, ne?
Genau, also so kann man sich das vorstellen. Die meisten Teilnehmer bringen dann auch wirklich ihre Laptops mit, ihre Festrechner. Da wird dann auch oft noch vor Ort noch an diesen Demos gefeilt. Ansonsten gibt es halt parallel oft noch Workshops oder Vorträge. Natürlich die Musiker, ne, die auch für Demos Musik machen, die legen dann da auch auf. Mhm. In Deutschland gibt es übrigens die größte Demo-Party der Welt. Das ist die Revision in Saarbrücken mit 800 Teilnehmern. Und dann gibt es noch die Evoke in Köln, die seit 22 Jahren jedes Jahr hier läuft.
Aber woher kommt das überhaupt? Also diese Idee, dass Programmierer so kunstvolle Videos in so ein mini kleines Datenformat quetschen wollen?
Also das finde ich wirklich spannend, denn der Ursprung der Grafikdemos, der ist total illegal. Das war so, also in den 80ern gab es ja, wie auch heute, für den Amiga und den C64, um Raubkopien zu verhindern, gab es natürlich damals schon Kopierschutz. Und auch damals schon gab es Programmierer, die diesen Kopierschutz natürlich irgendwie geknackt haben. Ne? Das waren die sogenannten Cracker. Und um sich selbst dafür zu feiern, haben diese Cracker beim Start des gecrackten Spiels ihren Programmierernamen untergebracht, quasi so als Signatur. Guck mal, ich habe dir von damals so ein Video mal mitgebracht, wie das aussah.
Das heißt, du hast hier irgendwie den normalen Startscreen von einem Spiel, aber irgendwie unten am Bildrand oder einmal quer durch ziehen irgendwelche Buchstaben, es blinkt, es steht irgendwas, was ich jetzt gerade nicht so richtig gut lesen kann bei dem Spiel, was hier gerade durchgeht. Aber also sie haben sich irgendwie so halbwegs kunstvoll verewigt im Startscreen des Spiels, was sie gecrackt haben, ja?
Genau, ich glaube damals war vor allem, sieht man irgendwie in diesen Videos, dass diese Wellenbewegung, Text in Wellenbewegung war damals
ja,
scheinbar.
Ja, scheint ein großer Trend zu sein. Ich habe ja durch ein paar durchgeklickt, das ist sehr häufig, ne? Kommt sehr häufig vor.
Genau, und das ist halt ganz spannend. Also mit diesem Knacken des Kopierschutzes wurde dann eben dieser übrige Speicher auf den Disketten belegt, den haben die genutzt. Und daraus wurde mit der Zeit, vor allem in den 90ern, dann so ein richtiger Wettbewerb. Ne? Wer nutzt diesen verbleibenden Speicher am heftigsten und macht vielleicht mehr als Text in Wellenbewegung.
Hey, es gibt ja auch einen sich kreisenden Text. Das sieht auch ganz geil aus. Yay.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jetzt gibt es ja zwei UNESCO-Listen, Jana. Auf der einen stehen Kulturerbe-Stätten drauf, sowas wie die Wartburg. Und die andere Liste, das sind immaterielle Dinge. Wie schafft man das jetzt genau darauf?
Also theoretisch kann das echt jeder machen. Also natürlich jeder, der irgendwie diese Kultur praktiziert oder in einer Gemeinschaft, zum Beispiel so einem Verein, aktiv ist. Und in Deutschland gibt es auf dieser immateriellen Kulturliste 97 Einträge mit so Sachen wie rheinischen Karneval, die traditionellen Feste der Lausitzer Sorben.
Ach was.
Oder auch die Idee der Genossenschaft. Also das fand ich ganz spannend. Ne? Und übrigens geht es in der UNESCO da gar nicht mal um das Kulturgut an sich, sondern ganz wichtig ist wirklich diese Gemeinschaft, die ausführt, die da Wissen weitergibt, regelmäßig zusammenkommt, eben diese Traditionen pflegt und weiterentwickelt. Und was mich überrascht hat, bei so einem großen Ding wie der UNESCO, der Bewerbungsprozess, um auf diese Liste zu kommen, der schien mir irgendwie recht transparent zu sein. Also ich habe mir die Anträge mal angeschaut. Die kann sich eben wirklich jeder auf der Webseite der deutschen UNESCO herunterladen und ausfüllen.
Die Initiative, über die wir reden, die heißt The Art of Coding. Warum ist es denen wichtig, dass jetzt Demos auch auf diese Liste draufkommen?
Also erstmal geht es denen ganz klar um Anerkennung, ne? Dass das ein besonderes, einzigartiges und schützenswertes Kulturgut ist. Es geht aber auch um Sichtbarkeit durch diese UNESCO-Liste. Denn wenn du mal als Kulturgut auf dieser Liste bist, wirkt sich das natürlich auch auf zum Beispiel Förderung solcher Institutionen oder eben Vereine aus. Und Kooperationen sind natürlich auch einfacher, weil du ernst genommen wirst. Ne? Gerade wenn du mit einer Demo um die Ecke kommst, niemand hat davon gehört, kannst du dann eben mal sagen, hey, ich bin auf der Weltkulturerbe-Liste.
Klingt schon eigentlich ganz fett, ja. Wer macht denn jetzt hier die ganze Antragsarbeit und so weiter? Also wer steckt jetzt hinter dieser Initiative The Art of Coding?
Die Idee, die Demoszene auf diese Liste zu bringen, die hatte Tobias Kopka. Der macht eigentlich das Programm von Spieleentwicklerkonferenzen hier in Deutschland, der Schweiz, Kroatien. Und dem liegt die Demoszene wirklich schon seit ganz vielen Jahren am Herzen. Und der arbeitet aber noch zusammen mit anderen Leuten, zum Beispiel Andreas Lange. Das ist der Chef des Vereins für die Archivierung von Computerspielen. EFGAMP.
Geil.
Heißt der. Mhm. Super Name. Und der betreut im Prinzip auch ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, nämlich wie bewahre ich eine digitale Kultur, dass sie der Nachwelt so erhalten wird.
Ja.
Ne, also total wichtig. Und aus Köln gibt es noch den Verein Digitale Kultur e.V. Der ist so einer der wichtigsten Organisatoren. Der organisiert nämlich die Evoke, diese Demo-Party in Köln.
Und was glaubst du, was hat das denn für einen Einfluss auf die Demoszene, wenn Demos tatsächlich auf der Kulturerbe-Liste stehen?
Ich habe mich mal über die Bewerbung mit einem der Antragsteller unterhalten. Andreas Lange ist das. Mhm. Und der sagt zur Motivation auch ganz klar, Demos, die gehören einfach ins Museum. So wie jede andere Kulturform auch. Und deshalb hat er als Kurator des Computerspielmuseums in Berlin bereits mit Tobias Kopka auch schon eine Ausstellung gemacht, ne, um eben diese Demos auch mal ein bisschen an die Leute zu bringen, quasi, die nicht Teil dieser Szene sind. Mhm. Und dadurch ist eigentlich erst diese Idee zu der Initiative überhaupt gekommen.
Damit war die Demoszene auf jeden Fall schon mal museal, allerdings eben doch in einem vergleichsweise lokalen Rahmen des Computerspielemuseums. Und die Weltkulturerbelisten bieten hier natürlich nochmal ein ganz anderes Forum, wesentlich breiter im nationalen Kontext, aber natürlich dann auch vor allen Dingen im internationalen Kontext. Und das ist ja das, was wir mit dem Antrag auch ansteuern, da die Demoszene eben auch keine nationale Angelegenheit ist.
Also das Ziel ist, vor allem langfristig gesehen, im Prinzip aus dieser Sache was Internationales zu machen. Mhm. Weil Demos werden einfach schon in Finnland, Norwegen, Frankreich, Ungarn, überall werden die gemacht. Das ist nicht was rein Deutsches. Und die wollen im Prinzip mit dieser Bewerbung für die deutsche UNESCO-Liste langfristig gesehen auf die internationale Liste der UNESCO, sodass es eben ein weltweit anerkanntes Kulturgut wird. Hm. Das geht halt nur, wenn es erstmal auf einer der nationalen Listen ist.
So, jetzt sind Demos ja was rein Digitales, ja? Passt das denn überhaupt auf diese Liste, so zwischen alten Traditionen wie Karneval oder Sorbentänzen, die du eben erwähnt hast?
Um auf so eine Liste zu kommen, muss man keine traditionellen Gewänder tragen oder einmal im Jahr um einen Brunnen tanzen, mhm, oder Deckchen verkaufen. Ist ja viel Teil dieser UNESCO-Welterbe-Kulturgüter. Mhm. Also mal ganz salopp gesagt, aber so richtig mitgedacht ist das von der UNESCO bisher noch nicht so wirklich. Das, mhm, sieht man auch, wenn man sich die Bewerbung mal durchliest. Ne? Wenn es diese Demoszene auf die Liste schaffen sollte, wäre die nämlich auch das erste digitale Kulturgut darauf. Mhm. Und dazu merkt Andreas Lange von der The Art of Coding Initiative auch nochmal an, dass das auch für die Liste im Prinzip eine Verjüngungskur wäre.
Darin liegt meiner Meinung nach ganz stark auch die Zukunft der Weltkulturerbelisten. Wenn die Weltkulturerbelisten diesen sehr grundlegenden digitalen Wandel nicht auch selber abbilden können, dann werden sie meiner Meinung nach zunehmend irrelevanter werden und zunehmend eben folkloristischer werden und damit auch gar nicht mehr die Bedeutung haben, die sie eigentlich haben wollen, nämlich mithelfen, dass sich die Weltgemeinschaft förderlich weiterentwickeln.
Und deswegen, wo es um die Wertschätzung von Kultur geht, da sollte sich eben auch die digitale Kultur wiederfinden.
Hm. Was sagt der Rest der Demoszene eigentlich zu dieser Idee der Initiative?
Ich habe dir am Anfang ja mal diese Demo gezeigt, Debris von der deutschen Gruppe Farbrausch. Mhm. Und weil diese Gruppe eben in der Demoszene wirklich sehr, sehr bekannt ist, habe ich mal zwei Vertreter davon gefragt, was die eigentlich davon halten. Und einmal ist das Leonard Ritter zum Beispiel, der war lange aktiv in der Demoszene als Programmierer und Komponist unter dem Namen Panic. Mhm. Und hier im Hintergrund kannst du auch ein Lied von ihm hören, mhm, aus der Farbrausch-Demo Mazagin. Und der sagt dazu, alles, was seine Arbeit aufwertet und diese eben sichtbar macht, das ist für ihn eigentlich willkommen. Mhm. Er weist aber auch darauf hin, dass das nicht zu einer Kommerzialisierung der Szene führen darf. Mhm. Das ist nämlich was, das hat die Demoszene schon seit Jahren immer rausgehalten. Ne? Die wollten sich von keiner Firma vereinnahmen lassen. Und da bestehen ein bisschen Zweifel, ne? Dass das vielleicht passieren könnte. Mhm.
Das war die eine Meinung. Du hast gerade gesagt, du hast dich mit zwei Leuten unterhalten.
Genau, und die andere Meinung, das war Tammo Hinrichs, kurz, mhm, BP, also so ist sein Programmierername. Mhm. Der gehört auch zu Farbrausch und der organisiert außerdem seit vielen Jahren die weltweit größte Demo-Party mit, die Revision. Und der erklärt mir, dass die Szene eigentlich schon immer eigentlich ein recht obskures Hobby war. Mhm. Und nach den ganzen Jahren mal diese wirklich offizielle Validation zu bekommen, dass das, was die machen, dass das zählt, das fühlt sich für ihn gut an. Weil das aber so nischig ist, glaubt er eben nicht, dass die Aufnahme in die Liste die Szene wirklich verändern wird und mehr Leute dadurch zum Beispiel zu Demos finden. Aber es könnte vielleicht die Szene dazu bewegen, sich selbst auch ein Stück mehr zu öffnen.
Ja, mehr zu öffnen, das scheint auch vielleicht eine ganz, ganz coole Idee zu sein, weil so wie du das beschreibst, klingt es schon so ein bisschen, als wäre das so eine Szene, die ein Club so relativ für sich ist, ne, und kaum in andere Bereiche auch so ausstrahlt.
Das könnte man denken, das Gegenteil ist aber der Fall. Also gerade Demo-Programmierer, die sind eigentlich überall. Viele von denen sind nämlich echt gefragte Leute, eben weil die so gute Programmierer sind. Die gehen dann zum Beispiel in die Game-Industrie, arbeiten bei Firmen für Grafikhardware oder im IT-Bereich. Oder die produzieren Tools, die diese Kunstform auch für weniger Programmierbegabte zum Beispiel zugänglich machen soll. Also dass du so deinen eigenen Demo-Look kreieren kannst. Und dadurch findet sich dieser Look von Demos inzwischen eben auch in ganz vielen anderen Kunstformen wieder. Wie zum Beispiel hier im Spiel um eine Tänzerin, das Spiel Bound. Oder das Spiel-Softwarepaket Dreams, was wir vor 2 Wochen ja besprochen hatten.
Ja.
Beide bedienen sich so ein bisschen aus diesem Demo-Look. Hier habe ich dir auch mal Bound mitgebracht, damit du das mal siehst.
Ja, das sieht schon ziemlich arty aus. Auch eine Figur, die irgendwie auf so einer Plattform durch die Gegend läuft und ganz viele abgefahrene Skulpturen um sie herum.
Ja, auch so diese geometrischen, abstrakten Formen, die da so pulsieren. Also ich glaube, da wurde sich echt ganz schön bei Demos irgendwie bedient. Im Prinzip Demos und auch die Demoszene, die sind es wert, dass sie als Kunstform mehr Aufmerksamkeit bekommen, in jeder Form, ob jetzt in Museen oder eben vielleicht bald auch auf der UNESCO-Liste der immateriellen Kulturerbe.
In den 80ern hat es angefangen, Cracker haben den Kopierschutz von Computerspielen geknackt und im übrigen Speicher von Disketten ihre Signatur hinterlassen. Und daraus ist dann bald so eine Art Wettbewerb geworden um die beeindruckendste Signatur und damit war die Demo geboren. Inzwischen geht es nicht mehr um das Knacken von Kopierschutzen. Die Demo ist eine Kunstform geworden, bei der Visuelles und Musik aufeinandertreffen. Die Initiative The Art of Coding, die will diese Kunstform und ihre Community sichtbarer machen und bewirbt deshalb die Demoszene für die Liste der Weltkulturerbe. Und erzählt hat uns davon Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt, die Fan ist von der Idee, kann man so sagen, ne?
Kann man sagen, auf jeden Fall.
Schönen Sonntag.
Ich drück denen die Daumen. Tschüss, schönen Sonntag.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.